Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben einen sehr schönen Wochenspruch für die kommende Woche. Das ist schon die zweitletzte Woche oder die vorletzte Woche. Wir haben in der Jugend am Freitag darüber diskutiert, ob es vorletzt oder zweitletzt heißt. Egal, jedenfalls die zweitletzte Woche der Passionszeit. Und der Wochenspruch für diese Woche steht in Matthäus 20, Vers 28. Da heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und mit diesem Wochenspruch tritt uns glasklar nochmal vor Augen, wozu eigentlich der Sohn Gottes in Jesus von Nazareth und als dieser Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Denn von Ewigkeit her hat Gott sich deine und meine Befreiung auf die Fahne geschrieben. Die Lösung, die Herauslösung, die Erlösung aus der Gewaltherrschaft von Tod und Sünde. Das war von Anfang an der Plan Gottes. Und dazu ist der dreieine Gott in Gestalt seines Sohnes Mensch geworden. Eben der Menschensohn, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für uns, als Erlösung. Und als Menschensohn hat Jesus dieses Lebensziel, dieses eine Ziel seines Lebens ständig vor Augen gehabt. Und wenn wir so die Evangelien lesen, dann sehen wir das Seite um Seite, Satz für Satz. Denn von Anfang an stellen uns die Evangelien Jesus dar als der, der unter dem Schatten des Kreuzes steht. Das Vorzeichen vor der ganzen Jesus-Geschichte ist das Kreuz. Und schon an der Krippe erahnen wir das Kreuz. Das wird auch in manchen Krippendarstellungen tatsächlich auch sichtbar, wie das Jesuskind da liegt, nackt wie der Gekreuzigte, mit gekreuzten Beinen wie der ans Kreuz Genagelte, mit ausgebreiteten Armen wie der ans Kreuz Genagelte, mit einem Lendenschurz wie der ans Kreuz Genagelte. Und oft ist auch die Krippe noch so dargestellt mit zwei überkreuzten Balken, die diese Krippe dann darstellen. Die Weihnachtszeit, Weihnachten zielt auf Karfreitag. Und es hat mal ein großer Theologe, Martin Kähler, gesagt, die Evangelien sind im Grunde nichts anderes als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Ja, und das ist ganz richtig. Denn Jesu langer Weg nach Jerusalem, der ist nicht das Ziel. Aber er führt zum Ziel. Der Menschensohn kam, um für uns Menschen zu sterben. Dazu ist er gekommen. Das Kreuz war nicht irgendwo ein Unfall auf der Jesusgeschichte unterwegs. Es war das Ziel. Und deswegen verstehen wir auch wirklich nur vom Kreuz her das gesamte irdische Leben Jesu richtig. Und jetzt kommt's. Nur vom Kreuz her verstehen wir auch unser irdisches Dasein richtig. Das hat mehrere Gesichtspunkte. Der erste ist uns natürlich der geläufigste. Jesus ist für uns gestorben. Sein Kreuz ist auch das Vorzeichen unseres Lebens, deines und meines Lebens, weil er für uns Mensch geworden ist und für uns, für dich, für mich gestorben ist. Aber es hat noch einen zweiten Aspekt, dass wir nur vom Kreuz her unser irdisches Dasein richtig verstehen. Denn ein Leben in der Jesus-Nachfolge gibt es ebenfalls nur als Kreuzesnachfolge. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und neben Jesus und Paulus, das haben wir vor zwei Wochen gesehen, ruft uns besonders der Verfasser des Hebräerbriefs zur konsequenten Kreuzesnachfolge auf, auch wenn er das nicht mit diesen Worten benennt, aber der Sache nach ist es dasselbe. Der Hebräerbrief zeigt uns, was es heißt, unterwegs zum Ziel zu sein. Und er zeigt uns, was wir dazu brauchen. Und deswegen lesen wir jetzt als Predigtext aus Hebräer 13 die Verse 9 bis 16. Hebräer 13, die Verse 9 bis 16. Lasst euch bloß nicht durch schillernde und fremdartige Lehren irreführen. Denn heilsam ist es, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Opfermahlzeiten, die denen, die sie abhielten, doch kein Heil brachten. Wir haben einen Altar, von dem zu essen diejenigen keine Berechtigung haben, die im Zelt Gottesdienst tun. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut um der Sünde willen vom Hohepriester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Dementsprechend hat Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk Heilige außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinausziehen und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn, durch Christus also, lasst uns allezeit Gott das Lobopfer darbringen, das heißt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Um das alles recht zu verstehen, müsste man im Grunde den ganzen Hebräerbrief schon mal gelesen haben. Der ist ziemlich lang. Ihr seht hier, wir sind am Ende sozusagen in Kapitel 13 und er hat schon ganz viel geschrieben. Und deswegen ist das auf Anhieb nicht immer alles ganz unmittelbar zu verstehen. Aber eine Sache wird schon mal deutlich. Das Thema ist hier aufgerufen, unterwegs zum Ziel. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unterwegs zum Ziel. Unterwegs zum Ziel, so lautet nicht nur das Jubiläumsmotto. Und an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung, nehmt Einladungszettel mit, verteilt sie gerne reichlich. Es ist nicht nur das Jubiläumsmotto unterwegs zum Ziel, es ist das Lebensmotto aller, die an Jesus Christus glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist noch nicht am Ziel. Aber er ist unaufhaltsam und beharrlich auf dem Weg zum Ziel, unterwegs zum Ziel. Und genau das lehrt in besonderer Weise der Hebräerbrief. Und es lohnt sich mal, diesen Brief gerade unter diesem Gesichtspunkt auch mal durchzulesen. Und da kommt vielleicht die Frage auf, ja, was braucht es denn aber eigentlich, um durchzuhalten und wirklich ans Ziel zu gelangen? Wir wollen ja nicht sozusagen unterwegs, schlapp machen und irgendwie am Wegesrand liegen bleiben. Das wäre ja nicht so gut. Wenn man auf dem Weg ist, dann will man ja an das Ziel gelangen, ob jetzt Streik ist oder nicht. Ja, werden wir morgen wieder sehen, wenn Leute irgendwo dann gestrandet sind und nicht ans Ziel gelangen. Wie gelangen wir ans Ziel? Was brauchen wir, um zum Ziel zu kommen? Und der Hebräerbrief gibt hier eine eindeutige Antwort. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade. Gottes Gnade ist die einzige Kraftquelle, die nie versiegt. Alle anderen Hilfsmittel werden sich über kurz oder lang als kraftlos und als schwach erweisen. Und darum warnt der Hebräerbrief hier aufs Schärfste vor irgendwelchen bunt schillernden Lehren, die Gottes Gnade in Jesus Christus mit anderen Ideen irgendwie verbinden und kombinieren wollen oder irgendwelche fremden Quellen anzapfen wollen. Und solche Versuche, die mögen attraktiv sein, sie mögen vielleicht auch faszinierend erscheinen, sonst würde ja niemand auf Irrlehren reinfallen, wenn die nicht irgendwie eine gewisse Attraktivität hätten. Aber hier heißt es eins, Finger weg. Der Hebräerbrief sagt das ziemlich deutlich. Hände weg. Hände weg vom Gesetz, nachdem Christus für uns zum Ende des Gesetzes geworden ist. Hört allein auf Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, auf nichts anderes. Und so hat es Gott selber schon den Jüngern Jesu sozusagen, etwas gesagt, eingetrichtert, gesagt. Dieser Jesus, der ist mein geliebter Sohn. Auf ihn allein sollt ihr hören. Und das gilt auch uns. Raubt um Gottes Willen Christus nicht die ihm gebührende Ehre, indem er etwas anderes neben ihn setzt und genau damit das reine Evangelium verwässert. Aber die Tatsache, dass der Hebräerbrief das so deutlich sagen muss und über mehrere Kapitel immer wieder sagt, und der Hebräerbrief ist nicht der einzige, wird deutlich, dass genau hier das Problem liegt. Von Anfang an und durch die ganze Geschichte hindurch musste die Gemeinde Jesu Christi ständig gegen irgendwelche Irrlehren ankämpfen, die Gottes Hoheit ankratzten und sich nicht mit der Gnade zufrieden geben wollten. Ob Paulus oder der Hebräerbrief, ob Petrus oder Johannes, sie alle müssen die jungen Gemeinden davor warnen, sich wieder dem Gesetz des Mose oder anderen religiösen Ideen zu unterstellen und ihr Seelenheil irgendwie in die eigene Hand zu nehmen. Das Neue Testament ist in weiten Teilen ein einziger Kampf für die Anerkennung der heiligen Liebe Gottes und der Alleinwirksamkeit seiner Gnade. Das Neue Testament teilt den Kampf, den Gott um unser Herz führt, seitdem Adam und Eva der absoluten Güte Gottes misstrauten und sich vor Gottes Liebe und Freundlichkeit in Sicherheit bringen wollten. Denn genau das ist ja im Garten Eden geschehen. Adam und Eva misstrauten Gottes Güte. Sie wollten nicht essen von dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Das erste Gebot Gottes lautete: Du sollst essen. Nee. Adam und Eva als Kostverächter, die das nicht wollten, was Gott ihnen aus Güte, aus Liebe, aus Freundlichkeit gegeben hatte. Sie wollten lieber das, was die Schlange ihnen anbot. Aber das war vergiftetes Zeug. Und das geht seit Adam und Eva immer so weiter. Immer wieder kommt die Schlange und sagt: Sollte Gott gesagt haben, meint er es wirklich gut mit dir? Komm, nimm doch das andere, was ich dir anpreise. Es ist zwar vergiftet, aber macht ja nichts. Stirbst du nur daran. Der Hebräerbrief, der kennt solche Tendenzen und Versuche, sich nach eigenem Gutdünken mit irgendwelchen religiösen Handlungen oder Ideen vor Gott darstellen zu wollen. Und gegen alle diese Tendenzen und gegen alle diese Ideen hält er hier fest: Euer Herz muss gefestigt werden durch Gnade. Durch Gnade. Alles andere wäre ein unsicheres Fundament und der Zusammenbruch wäre vorprogrammiert, wie bei dem Haus, das nicht auf Felsen, sondern auf Sand gebaut ist, eben auf den Sand unserer eigenen Tugenden, Taten, was auch immer. Ihr Lieben, wir lesen es hier ganz klar: Nur die Gnade vermag unser Herz festzumachen und wirklich ans Ziel zu bringen. Auf dem Friedhof in meinem Heimatdorf, dort steht ein Grabstein mit der Inschrift: Gnade allein brachte mich heim. Auch wenn sich der Satz nicht ganz reimt, damit ist alles gesagt. Gnade allein brachte mich heim. Damit ist alles gesagt, was über christliches Leben und Sterben zu sagen ist. Und die Frage ist: Glaubst du das? Ist das wirklich dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Reicht dir Christus allein? Oder versuchst du es doch irgendwie in der eigenen Hand zu halten und Gott mit deinen eigenen Mitteln irgendwie zu beeindrucken und positiv zu beeinflussen und zu sagen: Ja, schau her, ich weiß, es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was will ich dir doch geben, damit du zufrieden bist. Ganz ehrlich, lass es. Es hat keinen Zweck. Die Gnade genügt. Gottes Gnade genügt. Aber da kommt sofort natürlich die Frage auf: Ja, wenn wir uns wirklich ganz allein auf Gottes Gnade verlassen, wie und wo wird uns denn diese Gnade zuteil, die uns ans Ziel bringt? Und die Antwort, die wir hier hören, ist: Die Gnade, die uns zum Ziel trägt, die strömt uns von einem einzigartigen Altar zu, nämlich von Christus selbst, der sich für uns dahingegeben hat. Und von diesem Altar empfangen wir auch heute Gnade um Gnade, wenn wir nachher auch gemeinsam Christi Leib und Blut empfangen. Das Abendmahl ist das Vorrecht derer, die an Jesus glauben und die auf seinen Tod getauft sind. Und von dort empfangen wir immer wieder aufs Neue Gnade um Gnade. Und dann taucht aber schon die nächste Frage auf. Ja, warum spricht eigentlich der Hebräerbrief so ausschließlich, ja geradezu ausschließend von diesem Altar? Vers 10. Wir haben einen Altar. Ja, schön und gut. Aber der Satz geht weiter. Von diesem Altar haben die keine Berechtigung zu essen, die im Zelt Gottesdienst tun. Also darf man keine Zeltevangelisation feiern oder was? Nein, darum geht es nicht. Es ist ein bestimmtes Zelt gemeint und wir werden gleich sehen, was für eins. Und die Frage ist, wie kommt der Hebräerbrief eigentlich zu diesem Satz? Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keine Berechtigung haben, die im Zelt Gottesdienst tun. Auf den ersten Blick liest der Hebräerbrief einfach sehr genau seine Heilige Schrift, das Alte Testament. Das merken wir, wenn wir den Satz weiterlesen, Vers 11. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut um der Sünde willen vom Hohepriester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Der Hebräerbrief komprimiert hier etwas sehr stark, was im Alten Testament an einigen Stellen etwas breiter ausgeführt wird. Es sind die alttestamentlichen Anweisungen, wie man Opfer richtig darbringt, insbesondere eben die Opfer, die um der Sünde willen dargebracht werden. Zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 23, da heißt es: Alles Sündopfer, von dessen Blut etwas in das Zelt der Begegnung, manche kennen das unter dem Begriff der sogenannten Stiftshütte, ja, eigentlich ist es das Zelt der Begegnung, wo Gott dem Mose begegnet und mit ihm von Angesicht zu Angesicht spricht, wo die Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfindet. Also, alles Sündopfer, von dessen Blut etwas in das Zelt der Begegnung gebracht wird, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll nicht gegessen werden. Es soll mit Feuer verbrannt werden. Und 10 Kapitel später, in 3. Mose 16, Vers 27, heißt es: Den Stier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Und der sie verbrennt, muss ja einer tun, brennt ja nicht von selber, ja, der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, danach darf er zurück ins Lager kommen. Das sind so ein paar alttestamentliche Anweisungen, die der Hebräerbrief hier vor Augen hat. Es geht hier um Opfer und das Prinzip bei allen Opfern war im Grunde dasselbe. Ein Tier musste sterben und die Frage ist natürlich, warum? Es musste sterben, um an sein Blut zu gelangen. Wie kommt man ans Blut? Indem man die Kehle durchschneidet, dann kommt es raus. Und auf dieses Blut kam es an. Denn nach alttestamentlicher Überzeugung ist im Blut das Leben. Das Blut ist sozusagen der Lebensträger. Und der wurde ins Heiligtum gebracht. Durch das Verspritzen des Blutes im Heiligtum ereignete sich Lebenshingabe an das Heilige. Wie konnte das Leben mit dem heiligen Gott in Verbindung kommen? Dadurch, dass es in das Heiligste gebracht wurde, in Form des Blutes. Das war der Sinn dieser Opfer. Und deswegen kam es beim Opfern im Alten Testament eigentlich nur auf das Blut an. Der Rest, der Kadaver, was übrig geblieben ist, das war egal. Der Kadaver, der konnte je nach Opferart verzehrt werden, das war das berühmte Priesterschnitzel im Alten Testament, oder aber in diesem Fall beim Sündopfer musste das komplette Tier verbrannt werden. Es war sozusagen geistlich kontaminiert, könnte man sagen. Ja? Aber es gab beide Möglichkeiten. Man konnte entweder das Fleisch essen in bestimmten Fällen, in anderen Fällen musste man es verbrennen, und zwar außerhalb des Lagers. Und der, haben wir gerade gehört, der die Reste außerhalb des Lagers verbrennen musste, der galt vorübergehend als unrein und konnte folglich nicht gleichzeitig im Zelt der Begegnung in der Stiftshütte an den heiligen Opferhandlungen teilnehmen. Ist ja klar, kann man nicht gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, wir haben einen Altar. Und dieser Altar befindet sich außerhalb des Lagers. Und wer im Zelt Dienst tut, der kann nicht gleichzeitig außerhalb des Lagers sein und dort von dem Altar etwas in Empfang nehmen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keine Berechtigung haben, die im Zelt, im alttestamentlichen Begegnungszelt, im Tempel in Jerusalem, ist hier dann natürlich gemeint, ihren Gottesdienst abhalten. Du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und für den Hebräerbrief völlig klar, entweder Christus oder die alttestamentlichen Opfermahlzeiten. Außerhalb des Lagers. Das Alte Testament trennte ganz scharf zwischen dem heiligen Bezirk des Lagers mitsamt dem Zelt der Begegnung und der unreinen Welt außerhalb des Lagers. Wer sich im Heiligtum, im heiligen Bezirk aufhielt, der hatte sich rein zu halten und war getrennt von der Welt draußen. Jetzt hat aber der Hebräerbrief vor Augen, dass Jesus ja außerhalb der heiligen Stadt Jerusalem gekreuzigt wurde. Nicht in der heiligen Stadt, außerhalb der heiligen Stadt. In dem stillgelegten Steinbruch namens Golgatha, der zugleich die Müllhalde der Stadt Jerusalem war. Unrein. Deswegen hat man dort die Leute hingerichtet, denn Hinrichtung ist ja irgendwie ein ziemlich unheiliges Unterfangen. Und jetzt hat er also die beiden Dinge sozusagen gleichzeitig vor Augen, dass er sagt, Jesu Tod ist eine Art Sündopfer gewesen. Jesus hat sich ganz hingegeben mit Blut und Leib und deswegen außerhalb des heiligen Bezirkes, außerhalb des Lagers. Im unreinen Bezirk, nicht innerhalb des Heiligtums. Und diese beiden Dinge bringt jetzt der Hebräerbrief zusammen. Und deswegen sagt er, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keine Berechtigung haben, die im Zelt Gottesdienst tun, die also an dem alttestamentlichen Gottesdienst weiterhin festhalten. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut um der Sünde willen vom Hohepriester in das Heiligtum hineingebracht wird, diese Leiber werden außerhalb des Lagers verbrannt. Und dementsprechend hat Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk Heilige außerhalb des Tores, außerhalb der Tore der Stadt Jerusalem gelitten. Der Hebräerbrief ist völlig überzeugt, nicht nur Christi Blut, auch sein Leib, also der ganze Christus, er als Person, ist so wertvoll, dass nichts ihm gleichkommt. Und wer deswegen Jesu Selbsthingabe mit irgendwelchen religiösen Handlungen kombinieren will, der tritt Gottes Ehre mit Füßen. Hier gilt ein ausschließliches Entweder-Oder. Entweder Christus und sein Leben für uns, oder aber das Gesetz mit all seinen Vorschriften und Satzungen in seiner ganzen Härte, mit seinen Opfern, mit seinen Opfermahlzeiten, die aber weder Heilkraft hatten noch Heilkraft haben. Das macht der Hebräerbrief Seite um Seite deutlich. Die alttestamentlichen Opfer haben nichts gebracht. Warum? Weil sie nicht die Fähigkeit hatten, einen Menschen wirklich rein zu machen. Es war nur ein Schatten dessen, was eigentlich die wahre Realität ist. Und wer am Schatten festhält, der hat den Körper ja nicht. Den Schatten kann man auch ganz schlecht festhalten. Der verschwindet. Unsere Herzen zu reinigen und die Sünde wirklich zu beseitigen, das geschah einzig und allein durch Jesu einmalige Lebenshingabe für uns. Und durch Jesu Kommen ist Gottes Geschichte mit uns sozusagen in eine neue Phase eingetreten. Das Alte ist jetzt eben endgültig abgelöst. Wir brauchen jetzt den Schatten nicht mehr, jetzt, wo der Körper in seiner vollen Größe und Schönheit vor uns steht. Denn das Alte war ja so, doch nur ein flüchtiger Schatten der eigentlichen, der wahren Realität. Und diese Ausschließlichkeit Jesu Christi, die der Hebräerbrief deutlich macht, wie vielleicht sonst kaum ein Brief im Neuen Testament, diese Ausschließlichkeit Jesu Christi, die hat eine doppelte Konsequenz für uns. Erste Konsequenz ist, durch Jesu Blut sind wir tatsächlich geheiligt, gereinigt, Gott angenehm gemacht. Wir stehen rein vor Gott da und wir dürfen ihm angstfrei und mit großer Zuversicht nahen. Halleluja! Du musst keine Angst haben, wenn du vor Gott kommst. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, was uns Gott nahbar macht, das entfernt uns zugleich von der Welt und ihren Maßstäben. Und es kam vorher in dem Gebet auch ein Stück weit durch. Durch Jesu Blut sind wir der Welt entfremdet und ein Stück weit auch ihres Wohlwollens beraubt. Unser Heil liegt nicht innerhalb dieser Welt, sondern außerhalb, allein bei Christus, der vor den Stadttoren Jerusalems gelitten hat und sein Leben für uns gegeben hat. Und da fährt der Hebräerbrief jetzt fort in Vers 13 und sagt, darum lasst uns zu ihm vor das Lager hinausziehen. Lasst uns sozusagen die Stadt verlassen und hinausgehen und dort Jesu Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Kreuzesnachfolge heißt für den Hebräerbrief, das zu teilen, was Jesus erduldet hat. Üble Nachrede, Vorwürfe, Schmähungen, Verleumdungen, was auch immer. Und alles das blüht auch uns, die wir Jesus nachfolgen und uns zu ihm bekennen. Christsein war noch nie hip oder irgendwie angesagt. Von Anfang an war dieser Christuskult den übrigen Religionen und Ideologien dieser Welt irgendwie suspekt. Die beten einen Gekreuzigten an, was ist das denn Verrücktes? Man verdächtigte auch die Christusgläubigen allerlei Schandtaten. Ja? Werden wir nachher hören. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Was, die trinken Blut eines Menschen, was soll das? Das ist doch alles merkwürdig. Wer sich zu Christus bekannte, der musste von Anfang an irdische Nachteile in Kauf nehmen. Aber wie sollte es auch anders sein, wenn für uns eben nicht das Irdische und Vergängliche zählt, sondern das Himmlische, die wahre Realität? Wie sollte der, der sein Leben an himmlischen Maßstäben ausrichtet, sich im Rahmen weltlicher Vorgaben vernünftig und akzeptabel bewegen? Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen und wenn wir wirklich das Reich Gottes erbeten, dann werden wir immer irgendwie Außenseiter bleiben, weil wir eben nicht den Tanz ums goldene Kalb von Geld, Macht und Einfluss mitmachen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, suchen wir. Und weil wir auf dem Weg zu dieser zukünftigen Stadt sind, unterwegs zum Ziel, darum und nur darum können wir auch uns selbst, unser Hab und Gut, unsere Zeit und unsere Kraft verschenken. Darum und nur darum können wir Gutes tun und mit anderen teilen. Wir sind als Menschen doch eigentlich darauf gepolt, alles für uns selbst haben zu wollen und nicht zu teilen. Fängt ja schon im Kindergarten an und noch davor.
Nein, das ist aber meins.
Ja, das sind die Maßstäbe dieser Welt. Meins. 3, 2, 1, meins, ja. Gutes tun, verschenken, teilen. Das ist nach irdischen Maßstäben unwirtschaftlich. Es ist völlig blöde. Es ist unvernünftig und wirkt befremdlich. Aber komischerweise gefällt es Gott, unserem himmlischen Vater, wie wir es in Vers 16 lesen. Das sind die Opfer, die Gott wirklich gefallen. Ihr Lieben, die zukünftige Stadt, das himmlische Jerusalem, der Thron Gottes, das ist unser Lebensziel. Und darauf sind wir aus. Dieses Ziel suchen, dieses Ziel erstreben, dieses Ziel ersehnen wir. Und dabei ist die Gnade unsere einzige Triebkraft. Wir sind unterwegs zu einem unvergänglichen, zu einem ewigen Ziel. Und egal, wie heimisch du dich irgendwo auf der Welt fühlst, und sei es in deinen eigenen vier Wänden, das ist nicht deine Heimat. Als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, wird diese Welt uns immer fremd bleiben. Und wir auch der Welt. Wir sind auf der Durchreise, unterwegs zum Ziel. Und das Ziel ist die ewige Anbetung Gottes. Das Verharren vor dem Thron unseres himmlischen Vaters, vor seiner Herrlichkeit. Das Ziel ist der immerwährende Gottesdienst. Und das Schöne ist, und das will ich am Dienstag auch noch ein bisschen vertiefen, beim Impulsabend, an diesem immerwährenden Gottesdienst nehmen wir jetzt schon teil. Gerade jetzt, wo wir zusammengekommen sind, um miteinander Gott zu loben, um ihn zu bekennen, um miteinander das Mahl des Herrn zu feiern. Wir sind hier nicht ein paar Leute, die sich irgendwie in Zeitz treffen. Wir sind viel mehr. Wir sind eingeklinkt in den himmlischen Gottesdienst, der von Ewigkeit zu Ewigkeit stattfindet. Und daran nehmen wir teil. Und deswegen lasst uns voller Zuversicht Gott dienen, indem wir ihm durch Christus alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das heißt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobpreis gefällt Gott. Lobpreis ist ein Opfer, das Gott gefällt. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam einstimmen in dieses dreimal heilig, das alle Lande mit Gottes Ehre erfüllt. Und lasst uns jetzt einfach singen, dass die Wände wackeln. Heilig, heilig, heilig ist der Herr.